Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Über die Kunst des Konsenses, Bundesrat Burkhalters Freiburger Plädoyer zum Nationalfeiertag. Post Helvetien, was Schweizer Künstler noch zu sagen haben über die Heimat und Feuerwerk an der Seepromenade und ein Gläschen mit Freunden, der 1. August bei Familie Softitsch in Thun, das in unserem Schwerpunkt Bundesfeier. Außerdem am digitalen Pranger, die amerikanischen Behörden gehen unzimperlich vor gegen UBS-Steuersünder und der Obwaldner Viktor Rödlin ist Europameister im Marathon. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Bundespräsidentin Doris Leuthard attestiert der Schweizer Bevölkerung in ihrer Radio- und Fernsehansprache zum Bundesfeiertag, dass sie auf das Erreichte stolz sein könne. Aber auch die Zukunft müsse diskutiert werden, und zwar von allen. Das könne der Bundesrat nicht alleine tun. Das Land müsse Egoismus und Rücksichtslosigkeit überwinden. Leuthard erinnerte an eine Inschrift im Bundeshaus: Einer für alle, alle für einen. Die berühmte Rütliwiese ist anlässlich der 1. August-Feierlichkeiten für einmal selbst im Zentrum gestanden. Denn vor 150 Jahren hatte die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, die SGG, das Rütli der Eidgenossenschaft geschenkt. Gleichzeitig erhielt sie vom Bund den Auftrag, die Rütliwiese oberhalb des Urnersees treuhänderisch zu verwalten. Bundespräsidentin Doris Leuthard gab am Mittag auf dem Dampfschiff Gallia der SGG-Präsidentin Anne-Marie Huber-Hotz die Schenkungsurkunde von 1860 zurück. Bereits zum 18. Mal haben Schweizer Bäuerinnen und Bauern der Bevölkerung einen 1. August-Brunch auf dem Land serviert. Etwas mehr als 400 Bauernfamilien luden schweizweit zum Z'morgen auf dem Bauernhof. Gegen 200.000 Besucher folgten der Einladung. Zu den Gästen gehörten auch Mitglieder der Landesregierung. Bundesrat Hans-Rudolf Merz etwa besuchte einen Betrieb in Herisau. Im freiburgischen Bozieu war Bundesrat Didier Burkhalter zu Gast. Die amerikanische Steuerbehörde hat im Internet die Namen von 17 Personen veröffentlicht, die wegen Steuerhinterziehung in den USA verurteilt worden sind. Das berichtet die NZZ am Sonntag. Die US-Steuerbehörde veröffentlichte nicht nur die Namen, sondern auch den Wohnort, die Höhe der hinterzogenen Steuern und das Gerichtsurteil. Mindestens ein Teil der Urteile kam aufgrund der Daten der Schweizer Grossbank UBS zustande, welche die Schweiz im letzten Jahr an die USA herausgegeben hatte. Rund 1,5 Jahre nach der ersten Unterschrift unter dem Abkommen ist heute Sonntag die internationale Konvention gegen Streubomben in Kraft getreten. Papst Benedikt XVI. Nahm den Tag des Inkrafttretens zum Anlass, der Opfer dieser heimtückischen Waffen zu gedenken. Er rief alle Länder der Erde auf, der Konvention beizutreten. Die Osloer Übereinkunft zum Streubombenverbot wurde bisher von insgesamt 108 Ländern unterzeichnet. Ratifiziert wurde sie allerdings erst von 38 Staaten. Die Schweiz will dies nächstes Jahr tun. Nicht nur im europäischen Teil Russlands brennen Wälder und Torfböden, auch im fernen Osten des Landes gibt es große Brände. In Sibirien ist besonders die Halbinsel Kamtschatka betroffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur ITA-TASS. Die russischen Behörden versuchen, die verheerenden Waldbrände mit einem Großaufgebot von 240.000 Feuerwehrleuten und einigen tausend Soldaten in den Griff zu bekommen. Weil ganze Dörfer in Flammen aufgegangen sind, haben Tausende von Menschen alles verloren. An der Modellflugschau auf dem Flugplatz von Samaden im Kanton Graubünden ist es kurz vor Mittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich wurde durch einen abstürzenden Modellflieger so schwer am Kopf getroffen, dass er noch auf der Unfallstelle starb. Die Flugschau wurde nach dem Unfall sofort abgebrochen. Zum ersten Mal seit 24 Jahren hat die Schweiz wieder einen Leichtathletik-Europameister. Viktor Rötlin holte an den Wettkämpfen in Barcelona Marathongold. Der Obwaldner lief die gut 42 Kilometer in 2 Stunden, 15 Minuten und 31 Sekunden. Barbara Kolpi.
Es war ein souveräner Sieg von Viktor Rötlin. Er gewann den Marathon mit fast 2,5 Minuten Vorsprung auf den Spanier José Manuel Martínez. Dies ist umso eindrücklicher, weil Viktor Rötlin seit 2 Jahren, seit den Olympischen Spielen in Peking, keinen Marathon mehr gelaufen ist und sich mit 2 Lungenembolien und Fersenproblemen herumkämpfen musste.
Ich bin immer mehr im Realisieren und ich denke, ich würde es dann bei der Siegerehrung noch mal realisieren, wenn die Schweizer Hymne abgespielt wird. Es ist wirklich unglaublich nach all dem, was passiert ist. Jetzt zu oberst auf dem Podest stehen, das ist emotional ganz speziell.
Die offizielle Siegerehrung findet um 19 Uhr statt. Grund zum Feiern gab es auch für das Sauber-Team beim Grossen Preis von Ungarn. Zum ersten Mal fuhren beide Piloten in die Punkteränge. Pedro de la Rosa wird 7., Kamui Kobayashi 9. Gewonnen hat der Red Bull-Pilot Mark Webber, der Australier übernimmt auch die Führung in der WM-Wertung. 2. wurde der Spanier Fernando Alonso auf Ferrari, mit dem Deutschen Sebastian Vettel als 3. fuhr ein weiterer Red Bull-Pilot auf das Podest. Und in der Fußball-Super League gab es heute 2 Siege und ein Unentschieden. Basel gewinnt gegen St. Gallen klar mit 3:0. Schon nach einer knappen halben Stunde führte Basel mit 2 Toren Vorsprung. Auch Neuenburg-Xamax führte auswärts gegen Luzern bereits nach einer knappen halben Stunde mit 2:0. Luzern setzte in der 2. Halbzeit aber zur großen Aufholjagd an und konnte die Partie drehen. Luzern gewinnt schließlich mit 4:2 gegen Xamax. Und Thun und die Grasshoppers trennen sich 2:2 unentschieden. Das vermeintliche Thuner Siegestor in der Nachspielzeit konnte Smijanić mit dem 2. Penalty des Abends noch ausgleichen.
Barbara Kolpi. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht ist es im Norden und in den Alpen gewitterhaft. Morgen gehen in den meisten Regionen im Tagesverlauf Schauer, zum Teil auch Gewitter nieder. Lokal kann dabei besonders in den Bergen viel Regen fallen. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 24 und im Süden 28 Grad. Am Dienstag fällt dann besonders in den Alpen zunächst Regen, dann wird es vom Jura her allmählich freundlicher, bei rund 23 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Unzimperliche Richter. Im Dossier UBS setzt die amerikanische Steuerjustiz auf Härte und Abschreckung, digital und ganz real. Dann in unserem Schwerpunkt zum 1. August Didier Burkhalter übers Schweizer Sein und Harry Softic übers Schweizer Werden.
Ich habe hier den Kindergarten gemacht, ich habe hier meine Kollegen gefunden. Ich habe mich halt grösstenteils als Schweizer gesehen und für das alles zu befestigen, halt mit der Schweizer Einbürgerung. Es hat halt den letzten Punkt gegeben, oder?
Außerdem die Schweiz als Reise mit leichter Neigung und viel Seife. 40 Künstler denken nach über die Heimat. Schließlich speditives Antwerpen, die europäischen Frachthäfen und ihre Zukunft. Die Reportage als Zweitausstrahlung in der Sommerserie Best of International, gleich nach diesem Echo der Zeit. Der Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet, echo.drs.ch. Gnade geht nicht vor Recht. Die US-Justiz ist offensichtlich entschlossen, die Bürger hart anzupacken, die über die Schweizer Grossbank UBS in den letzten Jahren in großem Stil Steuern hinterzogen haben. Strafzahlungen bis zu 20 Millionen Dollar, Haftstrafen bis zu 10 Monaten, Hausarrest bis zu 1 Jahr. Das sind die Tarife, nach denen die ersten Rechtsbrecher in der Affäre UBS bemessen wurden. Rainer Bohrer.
Steuergerechtigkeit ist in den USA ein sehr hohes Gut. Entsprechend gefürchtet und schlagkräftig ist die Steuerbehörde. Der Internal Revenue Service, der IRS, wartet immer wieder mit spektakulären Erfolgen auf. Einer der spektakulärsten war, vor ziemlich genau 1 Jahr, das Zugeständnis der Schweiz, total 4.700 Namen von steuerflüchtigen UBS-Kunden auszuliefern. Ende Monat müssen diese Namen in den USA sein, und die ersten Urteile lassen für die UBS-Kundschaft keine Milde erwarten und schon gar keine Diskretion. Bis jetzt sind 17 Steuerhinterzieher mit vollem Namen und Wohnort auf der Webseite der IRS aufgelistet, wie die NZZ am Sonntag heute berichtet. Außerdem finden sich auf den Webseiten der IRS und des US-Justizdepartements auch die Höhe der hinterzogenen Beträge, oft auch eine detaillierte Beschreibung, wie die Steuern hinterzogen wurden und, dort wo sie bereits vorliegen, die Urteile der Gerichte. Die Urteile sind in der Regel hart. So wurde ein 65-jähriger Uhrenhändler aus Florida zu 5 Millionen Dollar Strafzahlung und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Übrigens wollte der Mann sein Geld schon vor einiger Zeit in die USA zurückbringen, doch ein Schweizer Anwalt überzeugte ihn davon, seine beiden Offshore-Gesellschaften in Panama und auf den britischen Virgin Islands nach Hongkong zu verlegen, mit verheerenden Folgen. Diese für Schweizer Verhältnisse äußerst ungewöhnliche Art der Transparenz hat in den USA eine lange Tradition. Dass Steuerdelinquenten im Internet angeprangert werden, wird gezielt zur Abschreckung verwendet. Aus den vorliegenden Informationen lässt sich auch so etwas wie ein Robotbild des Durchschnittssteuerhinterziehers in der Affäre UBS zeichnen. Es handelt sich meistens um einen Mann, fast immer über 60 Jahre alt. In der Regel waren es Unternehmer, die mit Öl, Uhren, Schmuck, Spielzeug oder Luxusbooten handelten. Auffällig auch, dass die Höhe der hinterzogenen Beträge immer über 1 Million Dollar lag. Die bis jetzt veröffentlichten Fälle basieren auf den ersten 250 Namen von UBS-Kunden, die die Schweizer Finanzmarktaufsicht im Februar 2009 in die USA lieferte. Wenn bis Ende August die Namen der übrigen 4.450 UBS-Kunden in den Vereinigten Staaten sind, dann wird sich die Liste auf den Webseiten der US-Behörden mit Sicherheit noch stark verlängern. Diejenigen, die sich noch rechtzeitig freiwillig beim IRS gemeldet haben, dürfen mit mehr Milde rechnen als die jetzt publizierten ersten Fälle. Nicht entkommen werden sie jedoch der öffentlichen Zurschaustellung am digitalen Pranger. Denn «the rich are not different». Für die Reichen gelten die gleichen Gesetze wie für alle, wie es ein US-Staatsanwalt in einem der veröffentlichten Urteile ausdrückte.
Seit 9 Monaten ist er im Amt. Der Dienstjüngste der Bundesräte trat heute an zu seiner ersten 1. August-Rede. Didier Burkhalter trat im Freiburgischen an und zeigte sich auf dem Bauernhof volksnah und den Werten verpflichtet. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Äußerst entspannt und braungebrannt zeigte sich Bundesrat Didier Burkhalter am heutigen 1. August. Die Dorfmusik von Bosieux spielte. Von den Ferien in der Bretagne zurück, ließ er sich im Freiburgischen einen prächtigen Bauernhof zeigen, streichelte Tiere und hörte dem Bauern aufmerksam zu. Ganz seriös, wie man den zurückhaltenden Politiker kennt. Seine erste 1. August-Rede als Bundesrat hielt Didier Burkhalter ganz bewusst auf einem Bauernhof.
Es ist alles hier, die Vergangenheit, aber es ist auch die Perspektive für die Zukunft, weil in der Landwirtschaft wie in allen Bereichen in der Schweiz gibt es sehr viele Herausforderungen. Es wird morgen nicht genauso sein wie heute. Es muss einfach die Werte bleiben, die das gemacht haben.
Die Werte, die Didier Burkhalter der Schweiz zuschreibt, sind auch seine eigenen. Freiheit und Selbstbestimmung, Respekt und Vertrauen. So wählte er bewusst den Nationalfeiertag, um auf sein Anliegen, den Respekt voreinander, aufmerksam zu machen.
Wir brauchen unsere Werte vielleicht noch mehr jetzt als vorher, besonders Respekt voreinander. Es ist manchmal weggegangen und es muss wieder gefunden, wieder erkannt werden, dass Respekt sehr wichtig ist.
Er sagt dies und fordert es von der ganzen Gesellschaft, aber auch vom Bundesrat, in dem er seit einem Dreivierteljahr mitwirkt. Leise Kritik eines Mannes, der leise Töne mag. Laut ging es allerdings in den letzten Monaten im Bundesrat zu und her. Eine Regierung geprägt von Misstrauen und Streitereien. Es hagelte denn auch Kritik. Stichworte UBS-Affäre oder Libyen-Krise, keine Führung, kein Krisenmanagement. Der amtsjüngste Bundesrat hat sich bis jetzt stets aus dem Konflikt im Bundesrat herausgehalten und sich auch noch nie dazu geäußert. Hat Didier Burkhalter gelitten ob den Streitereien im Bundesrat?
Überhaupt nicht. Also ich leide überhaupt nicht. Das ist genau das Gegenteil. Ich finde, das ist sogar oft Vergnügen zu regieren.
Es mag erstaunen, dass es einem ausgesprochenen Konsenspolitiker wie Didier Burkhalter Vergnügen bereitet, in einer zerstrittenen Regierung mitzutun. Andererseits kommen so seine Qualitäten als Brückenbauer zur Geltung. Er mahnt denn auch:
Ich glaube, wir können im Land, nicht nur in der Regierung, mehr machen in Richtung Zusammenarbeit und weniger in Sachen unnötige Querellen.
Herausforderungen gibt es denn genug. So sucht die Schweiz immer noch nach ihrem Platz in Europa. Der Weg der bilateralen Verträge mit der EU dürfte in Zukunft steiniger werden, das glaubt auch Innenminister Burkhalter, aber der bilaterale Weg sei der richtige Weg.
Das ist sicher möglich, weiter so zu tun, aber es wird schwieriger, weil es hat eine Europa, die jetzt immer mehr zusammen macht. Und wir sind vor großen Herausforderungen, besonders mit der Anpassung der verschiedenen Politiken in der europäischen Bereich.
Das müsse jetzt breit diskutiert werden, sagt Didier Burkhalter, und zwar sachlich und mit Respekt.
Monika Zumbrunn über Didier Burkhalters Bundesfeier auf dem Bauernhof im freiburgischen Posieu. Auch in Thun wird heute gefeiert und die Familie Softitsch feiert mit, erstmals mit Schweizer Bürgerrecht. Wie erlebt die Familie aus Bosnien die Schweiz? Wie fühlt sie sich in ihrer neuen Heimat? Elmar Plotzer hat die Softitschs getroffen.
Amira Softitsch, 51 Jahre alt, die dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, sitzt auf dem Ledersofa und zeigt Fotos aus ihrer Heimatstadt Banja Luka.
In diesem Foto sehen wir die Straße, in die Name Herrenstraße. Die Leute spazieren am Abend, die jungen Leute, die Paaren, die Leute treffen sich und reden.
Manchmal vermisst sie Bosnien. Die Menschen dort seien sehr hilfsbereit, offen und gastfreundlich, betont sie. Aber in Bosnien gab es in den 90er Jahren einen schrecklichen Krieg. Deshalb flüchtete sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern vor 17 Jahren in die Schweiz. Die Heimat zu verlassen sei ihr schwer gefallen, sagt Amira Softitsch. Aber auch im Flüchtlingszentrum verlor sie ihren Elan nicht und wollte so schnell wie möglich Deutsch lernen. Mit ihrem Mann besuchte sie einen Sprachkurs und bald konnte sie beim Deutschlernen auch von ihren Kindern profitieren.
Und nachher normal, das kommt die Situation, Kinder geht in die Schule, man muss in die Schule gehen, man geht in die Feste mit den Kindern und das sind Hoffnungen, wo man einfach hat die Chance mit schweizerischen Leuten reden.
Und Amira Softitsch, die sehr kontaktfreudig ist, nutzte diese Chance. Die Familie erhielt Asyl in der Schweiz und konnte nach rund 3 Jahren eine eigene Wohnung beziehen. Bald ergaben sich auch die ersten Bekanntschaften mit Schweizerinnen und Schweizern. Heute wohnt die Familie Softitsch in einem Wohnblock am Rande der Stadt Thun. Sorgenfrei ist ihr Leben nicht. Amiras Mann Adnan ist stark zuckerkrank und kann mittlerweile nur noch schlecht sehen. In der alten Heimat hat er noch als ausgebildeter Pflegefachmann in einem Krankenhaus gearbeitet. Heute führt der 49-jährige Adnan in einer Sozialfirma, in der Menschen mit Behinderungen tätig sind, kleinere Arbeiten aus. Kein Traumjob, aber er ist dankbar, dass er etwas tun kann.
Arbeit mir heißt viel, wirklich viel. Mit etwas machen, ich habe auch ein Hobby in einem kleinen Garten hier in der Nähe und ich kämpfe immer.
Besonders stolz ist das Ehepaar Softitsch auf ihre Tochter und ihren Sohn. Der 20-jährige Haris lebt noch bei seinen Eltern in Thun. Er hat eine Detailhandelslehre absolviert und arbeitet jetzt in Freiburg bei einer Versicherung. Und nach der Rekrutenschule im nächsten Jahr will er sich beruflich weiterbilden. Haris war kaum 3 Jahre alt, als er mit seinen Eltern und seiner 10 Jahre älteren Schwester in die Schweiz kam. Er ist hier aufgewachsen und hat sich bereits vor 3 Jahren einbürgern lassen.
Ich habe hier den Kindergarten gemacht, ich habe hier meine Kollegen gefunden. Ich habe mich halt grösstenteils aus der Schweizer gesehen. Und für das alles zu befestigen, halt mit der Schweizer Einbürgerung, es hat halt den letzten Punkt gegeben, oder?
Dass er für manche Schweizer immer noch ein Jugo ist, stört ihn meistens nicht.
Ich sage meinem Kollegen, der Jugo ist, auch Jugo. Er sagt mir auch Jugo. Das ist kein Schimpfwort.
Haris sagt das in jugendlicher Gelassenheit, die aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien manchmal doch Vorurteilen begegnen. Dass es Leute mit einem Itch im Namen manchmal schwerer hätten, eine Arbeitsstelle zu erhalten, das habe er auch schon gespürt. Umso mehr freut er sich aber über aufgeschlossene Arbeitgeber.
Es gibt auf jeden Fall Chefs oder Leiter, die nicht grossen Wert auf das legen. Also auf einen Namen, ob er jetzt ein Schweizer ist oder halt Ausländer. Sondern die verteilen die Chance am Mensch, so gesagt. Oder? Und das finde ich auf jeden Fall super Sache.
Am meisten nervt ihn, wenn man alle Leute mit Wurzeln im Balkan in den gleichen Topf wirft und pauschal als kriminell darstellt.
Jetzt die rechte Seite der Politik konzentriert sich wirklich darauf, das alles in die Medien zu bringen. Oder? Das finde ich sehr schade. Die Kriminalität ist Kriminalität. Wer es aber geht, spielt keine Rolle. Das ist kriminell. Und das sollte man Kriminalität bekämpfen und nicht einfach nach strikt auf die Ausländer gehen. Oder?
Trotzdem, sagt Harris, überwiege für ihn das Positive in der Schweiz. Schließlich habe er hier die Chance für ein gutes Leben erhalten. Auch seine Eltern schätzen hier die Sicherheit und die Zuverlässigkeit. In ihrem Herzen behalte sie aber auch die alte Heimat, sagt Amira Softic.
Ich bin's einfach die Person mit meinem Namen und ich will die gleiche Person bleiben. Mentalität, Kultur und alles, was habe ich mitgenommen, das ist einfach irgendwo drin. Und das ist auch schön.
Eine Rückkehr nach Bosnien ist kein Thema. Banja Luka, ihre Heimatstadt, gehört heute innerhalb Bosniens zur serbischen Teilrepublik. Für muslimische Bosniaken wie die Softics ist es nur schwer vorstellbar, dort wieder Fuß fassen zu können. Und weil das so ist, sind Adnan und Amira in diesem Frühling dem Vorbild ihrer Kinder gefolgt und haben sich auch einbürgern lassen. Und so können die beiden jetzt als Schweizer Bürger den 1. August feiern. Sie planen nichts Spektakuläres, aber sie freuen sich.
Wir gehen in die Stadt mit unseren Bekannten irgendwo spazieren, beim See, warten die Feuerwerk. Das kommt sehr schön am Abend, etwas trinken und das ist alles.
Amira Softic im Beitrag von Elmar Plotzer. Dass Künstlerinnen und Künstler sich zur Schweiz und ihrer Politik äußern, das galt gerade gestern noch als unzeitgemäß. Nun melden sie sich wieder zurück, pünktlich zum 1. August. Der Verein Kunst und Politik macht's möglich. Felix Schneider berichtet.
Kunst und Politik ist eine Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, die sich gemeinsam zu politischen Themen äußern und künstlerisch verhalten wollen. Der Verein versteht sich als Plattform und Netz. Bisher gab es einen Aufruf zugunsten der Antirassismus-Kommission. Für die Zukunft ist geplant, sich in der Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative zu engagieren, sowie in kantonalen Abstimmungen zum Stimm- und Wahlrecht der Ausländer. Für diesen 1. August hat Kunst und Politik die Künstlerinnen und Künstler gebeten, sich zum Seufzer oder zur Frage «Noch immer die Schweiz» zu äußern. Sie taten es. 31 Statements zur Schweiz von heute sind zusammengekommen. Eingereicht wurden Essays, historisch-politisch argumentierende Stellungnahmen, Erlebnisberichte, Satiren und sprachlich-ästhetische Spielformen. Inhaltlich lässt sich die dominierende Tendenz mit dem Titel fassen, den der Schriftsteller Martin Erdin seinem Text gab, Post-Helvetien. Ein kühles Post-Heimatgefühl ist an die Stelle der patriotischen Wut der Väter Ramü, Dürrenmatt oder Frisch getreten. Der Dramatiker Lukas Bärfuß stellt fest, es gebe noch nicht einmal mehr eine Auseinandersetzung um die Idee der Schweiz. Zitat aus seinem Essay.
Wir wissen seit einem halben Jahrtausend, dass sich die Erde um die eigene Achse dreht. Und wir wissen, dass sie ihre Bahn um ein fixes Zentralgestirn zieht. Und trotzdem sprechen wir immer noch vom Sonnenuntergang. Ein halbes Jahrtausend hat nicht gereicht, unsere Sprache der Wirklichkeit anzupassen. Vielleicht gehört der Begriff Schweiz in dieselbe Kategorie wie Sonnenuntergang. Eine Kategorie von Begriffen, die keine Erscheinung in der Wirklichkeit beschreiben, sondern die Sehnsucht nach einem Gefüge in einem unübersichtlichen System.
Viele bescheinigen der Schweiz einen fundamentalen Widerspruch zwischen weltoffener Lockerheit und plötzlicher Verkrampfung, zwischen Aufbruch in die globalisierte Welt von morgen und mutloser Rückwärtsgewandtheit. So etwa die welsche Schriftstellerin Sylviane Dupuy. Ihre Kollegin Susanna Gase nennt den plötzlichen Farb- und Stimmungswechsel das Chamäleonverhalten der Schweizer. Dezidiertes Engagement entfaltet sich gegen Rechtspopulismus, SVP-Engstirnigkeit und Rassismus. Das ist, neben ernsthaften, ironischen und gut gemeinten Analysen, vor allem das Feld der Satiren und negativen Utopien. Daniel de Roulet parodiert die Sprache der SVP mit einer Initiative für ein Verbot des Verzehrs von Hundefleisch. Andere entwerfen eine Schweiz, die mit ihrem Tourismusprospekt identisch oder bereits unter den Multis aufgeteilt ist, erkunden die Denkweise von Arschlöchern, inszenieren Marktschreier, die unter dem Label Swissness die Schweiz verkaufen. Katharina Holländer imaginiert eine Zugreise durch eine künstliche, perfekt simulierte Schweiz. Zitat:
Die Aussicht wird eine exakt bemessene Zeit lang in Bewegung versetzt Von unten her werden altertümliche Fahrerschütterungen simuliert, welche die Insassen beruhigen. Da und dort wird Fahrtneigung angedeutet. Es stehen Toiletten bereit, in denen die Seife nie ausgeht, und unter dem Kloloch läuft ein Film. Da sieht man die Schwellen davonrasen, so schnell, dass man sie gar nicht sieht. Und wenn man den Klodeckel hebt, kommt einem von dort auch Fahrtwind entgegen, eine anachronistische Sentimentalität.
Einige Texte könnte man rubrizieren unter dem Titel »Meine Schweiz trotz alledem«. Kindheitserinnerungen, Erfahrungs- und Erlebnisberichte, auch von den Schattenseiten des Landes, Versuche, den Patriotismus nicht der SVP zu überlassen, Umdichtungen des Schweizer Psalms. Bemerkenswert ist die Stimme der Migrantinnen und Papierle-Schweizer, Auseinandersetzungen unter ihnen und mit den Schweizern. Ruth Schweikert vermutet, die Schweiz wäre bei den Migranten am besten aufgehoben. Der emphatische Text der Musikerin Sadet Türkes gibt ihr recht. Sie träumt davon, in meinem Schweizerland mehr Menschen zu haben, die frei von Ängsten, mit voller Inbrunst dieses einzigartige Leben lieben.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.